Breitband Topic.
Wir sprechen heute über Corona-Tracing-Apps, also solche Apps, die im Nachhinein zurückverfolgen können, wer mit wem Kontakt hatte und die betreffenden Menschen kontaktiert. Das soll Infektionswege zum einen schneller und einfacher nachvollziehbar machen und zum anderen möglicherweise dabei helfen, rascher zu einer Lockerung der Corona-Maßnahmen zu kommen.
Die Apps könnten also viele Vorteile bringen, dennoch sind sie nicht unumstritten aus Gründen des Datenschutzes. Die österreichische Journalistin und Publizistin Ingrid Brodnik beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. Und in ihrem Heimatland gibt es bereits eine Corona-Tracing-App, die Stop-Corona-App des österreichischen Roten Kreuzes. Heute spricht Frau Brodnik mit uns über die Debatte um diese Apps. Hallo nach Österreich.
Ja, guten Tag, hallo.
Österreich, wir haben es gerade eben schon gesagt, hat ja bereits eine solche App auf dem Markt vom Roten Kreuz. Wie funktioniert diese App und was bringt sie? Was meinen Sie?
Es funktioniert so, dass lokal auf dem Handy die Information gespeichert wird, mit welchen Usern oder genauer gesagt mit welchen Handys man Kontakt hatte. Also wenn man 15 Minuten ungefähr im Abstand von 2 Metern nahe jemanden war, wird das als Kontakt vermerkt, pseudonym. Und wenn dann eine Person infiziert wird, also wenn eine Person merkt, sie ist infiziert, kann sie das eintragen und ich kriege diese Information, ich war in der Nähe einer Person, die das Coronavirus hat. Also das soll eine schnelle Warnung ermöglichen. Ich sage dazu, ich nutze diese App selbst, weil ich sie vernünftig finde.
Fühlen Sie sich dadurch auch sicherer?
Man muss sagen, dass in Österreich das 400.000 Mal heruntergeladen wurde und damit das wirklich richtig funktioniert, brauchen wir eigentlich 1 Millionen Publikum. Also wir brauchen einen großen Teil der Bevölkerung, die das installieren, um wirklich sicherzustellen, dass die Warnungen funktionieren. Und wir haben ein paar Probleme, zum Beispiel bei iPhones funktioniert das noch nicht so recht, weil bei iPhones die Technologie, die heißt Bluetooth Low Energy, bei Apps im Hintergrund nicht genutzt werden kann. Das heißt, gerade bei iPhones ist das nur sehr eingeschränkt möglich. Kurz gesagt, es braucht noch ein paar Verbesserungen, dass es wirklich flächendeckend richtig sinnvoll wird.
Was folgt denn eigentlich aus dieser Alarmierung? Also ich bekomme eine Nachricht und was passiert dann?
Es geht darum, dass die Personen, die mit jemandem, der infiziert ist, Kontakt hatten, dass die möglichst schnell in Selbstquarantäne gehen sollen. Also, dass ich dann 14 Tage zu Hause bleibe und schaue, entwickle ich auch Symptome. Wenn ich keine Symptome entwickle, kann ich wieder hinausgehen. In der jetzigen Phase geht es um Containment. Also, es geht darum, dass wir einerseits viel testen, aber auch die Personen, die mit positiv getesteten Personen Kontakt hatten, dass die sich zurückziehen, damit wir wieder eine Lockerung haben können, damit wir eher in ein normales Leben zurückkehren können.
Das sind ja eben diese großen Hoffnungen, die mit dieser App auch verbunden sind. Besteht da aber nicht auch irgendwie die Gefahr, dass die technische Lösung als Allheilmittel präsentiert oder vielleicht auch verstanden wird?
Absolut, diese App ist kein Wundermittel, die ist eher ein kleiner Baselstein, ein Pflaster in der Gesamtbehandlung, wenn man so will. Wenn Sie ein nicht funktionierendes Gesundheitssystem haben, wenn Sie zu wenig Tests machen, wenn Ihre Krankenhäuser generell überfordert sind, dann wird die beste App der Welt das nicht verändern. Aber sie kann so einen kleinen Beitrag leisten, wenn der Rest des Gesundheitssystems auch recht gut funktioniert.
Wie stehen Sie denn zu einer solchen App, wenn man auch darüber nachdenkt, in Deutschland beispielsweise sollen pro Woche in Zukunft 4,5 Millionen Menschen getestet werden? Wie sinnvoll ist dann noch so eine App?
Ich glaube, gerade bei einer starken Testung ist es sinnvoll, weil eine starke Testung führt ja dahin, dass Leute rasch die Information haben, dass sie infiziert wurden. Und dann geht es auch darum, dass diese Leute rasch die anderen informieren, die mit ihnen Kontakt hatten. Wir haben aber das Problem, dass das oft lange dauert, alle durchzutelefonieren oder manchmal wissen sie nicht so recht, mit wem hatten sie Kontakt. Wenn sie zum Beispiel in der U-Bahn 20 Minuten recht nahe von jemandem sind, dann wissen sie nicht den Namen der Person. Wenn aber wirklich viele Bürger so eine App haben, könnten die auch informiert werden, wenn wirklich viele, viele Menschen das installieren. Und bei Ihnen in Deutschland wäre das wirklich notwendig, dass dann Millionen von User diese App nutzen, damit sie so richtig erfolgreich genutzt werden kann.
Wir haben das ja gerade beschrieben, ein zentraler Streitpunkt in der Debatte um eine Corona-App ist die Frage, wo diese persönlichen Daten gesammelt, gespeichert, verschlüsselt und verarbeitet werden sollen. Sie haben gerade erklärt, bei dem Modell aus Österreich funktioniert das dezentral, also auf den Endgeräten der Nutzerinnen. Die anderen sagen, man sollte das vielleicht zentral speichern, damit man vielleicht auch gleich schon einen statistischen Überblick hat. Warum ist diese Frage so wichtig in dieser Diskussion?
Genau, der große Streitpunkt ist, will man ein zentrales oder ein dezentrales Modell? Und der Unterschied ist, bei einem zentralen Modell gibt es wirklich so einen Server, eine zentrale Anlaufstelle, der hat den Überblick über die Kontaktketten, der speichert die Information. Das ist womöglich eine Spur leichter umsetzbar, aber es bietet auch mehr Angriffsfläche, mehr Missbrauchspotenzial. Bei einem dezentralen System ist der Zugang, dass man nicht das Vertrauen haben muss, dass diese zentrale Stelle immer die Information schützt, dass auch keine weiteren Funktionalitäten hinzukommen. Da geht es eben nicht um Vertrauen, sondern darum, dass die Information dezentral auf den lokalen Geräten gespeichert werden soll und quasi es nicht die eine allwissende Stelle gibt, wo vielleicht Missbrauch möglich wird. Und man muss sagen, dass wenn man mit IT-Security-Experten spricht, da gibt es schon einen starken Konsens, auch bei Datenschützern, dass ein dezentrales System weniger Angriffsflächen, weniger Missbrauchspotenzial bietet.
Nun ist ja aber für Deutschland gerade eine zentrale Variante im Gespräch, also so hört man das aus dem Gesundheitsministerium. Und auch innerhalb Europas scheint man sich nicht so ganz einig zu sein, welcher Standard dort der beste ist. Im Moment ist da PEP-PT als Modell im Gespräch, aber ob nun zentral oder dezentral, das ist die große Frage. Ist dieser Streit auch erneut ein Armutszeichen für Europa, weil natürlich die App auch an diesen Fragen wieder scheitern könnte?
Naja, ich glaube, dass wir in Europa streiten, ist eher ein Zeichen von demokratischen Vorgängen. Problematischer wäre, wenn jetzt so etwas umgesetzt wird, ohne dass wir darüber reden. Ich glaube, dass dieser, gerade Deutschland und Frankreich, ein zentrales Modell verfolgen. Das hat schon gewisse Argumente. Also zum Beispiel die Skalierbarkeit ist wahrscheinlich leichter. Es ist auch so, dass aus epidemiologischer Sicht es Vorteile geben kann, dass vielleicht Infektionsraten von einem zentralen Akteur, vom Robert-Koch-Institut leichter nachvollziehbar sind. Bei diesem Streit geht es auch ein bisschen um die Frage, ist der Datenschutz unser oberstes Ziel oder wollen wir auch vielleicht mehr epidemiologische Erkenntnisse daraus gewinnen können? Das ist in Europa noch unentschieden. Ich persönlich, vielleicht haben Sie schon herausgehört, tendiere eher zu einer dezentralen Lösung, weil diese App, die da kommen soll bei Ihnen in Deutschland, die müssen dann wirklich, wirklich Millionen von Bürgern installieren, damit das funktioniert. Und wenn Sie zig Millionen Deutsche haben, die das nutzen, dann ist umso wichtiger, dass hier der Datenschutz wirklich im Vordergrund steht, wäre meine Ansicht dazu.
Wir haben ja gehört, dass auch Player wie Google und Apple versuchen, sich an einer technischen Lösung zu beteiligen und zucken einige vielleicht leicht zusammen. Google und Apple, die genießen nicht unbedingt immer das größte Vertrauen, was den Datenschutz betrifft. Heißt das, dass wenn diese beiden Player mitmischen, dann geht es vielleicht schneller, aber die Idee einer datenschutzkonformen Lösung wäre damit Geschichte oder hätte sich damit erledigt?
Naja, tatsächlich, wenn große Internetkonzerne wie Google oder Apple sich involvieren, muss man immer genau hinschauen. Zum Beispiel, haben diese Unternehmen einen ökonomischen Vorteil? Können sie selbst irgendwelche Daten daraus gewinnen? Ich bin da selbst kritisch, was das Geschäftsmodell einiger digitalen Riesen betrifft. Aber wenn man sich anschaut, was Google und Apple bisher zu ihrem Ansatz publiziert haben, halten das viele, auch datenschutzaffine IT-Security-Experten, für durchaus vernünftig. Die sagen auch selbst, sie sind inspiriert von DP3D, also dem dezentralen Zugang. Und das Interessante ist, nach dem jetzigen Wissensstand scheint Apple und Google eine sehr datenschutzaffine Variante zu planen. Und Sie dürfen eines nicht vergessen, wir sind zu einem gewissen Grad auch abhängig von diesen Handyherstellern. Bei Apple, bei iPhones funktioniert die automatische Kontakterkennung derzeit über Bluetooth Low Energy derzeit nicht richtig. Das heißt, da sind wir so und so auf Apples Hilfe angewiesen. Ich hoffe nur, dass tatsächlich diese Versprechen, die diese zwei Unternehmen bisher einbringen, dass die dann auch so kommen. Also da ist es durchaus interessant, dass die eigentlich datenschutzaffine Zugänge bisher eingebracht haben.
Also schon spannend, dass wir da mal ein ganz anderes Bild der großen Internet-Player erleben. Und ich finde es eh ganz interessant, dass tatsächlich der Datenschutz bei einer App mal ganz vorne mit dabei steht bei der Entwicklung.
Und dass jeder da irgendwie anscheinend auch sehr sensibel ist.
Und damit erstmal vielen Dank an Ingrid Brudnik. Dankeschön nach Österreich.
Sehr gern.